Herzlich willkommen zur 328. Ausgabe des Sneakpods. Heute gibt es endlich wieder eine Outdoor-Folge. Wir sind draußen im Park, ihr hört die wunderbaren Hintergrundgeräusche. Wir genießen die Sonne und besprechen für euch den Film Nonstop. Mit mir hier die Stewardess aus der ersten Klasse, Claudia Nördinger.
Hallo.
Und unser Pilot, das ist Robert Krüger.
Oh, jetzt habe ich den halben Film gespoilert.
Spoilerst du hier?
Der Air Marshal ist Stefan Giesbert.
Hallo. Howdy.
Ja.
Nonstop. Worum ging's?
Du oder ich, Claudia?
Du.
Ich, okay. Liam Neeson ist ein Air Marshal. Das sind diese Sicherheitsheinis, die undercover immer in den Flugzeugen mitfliegen. Und ist nicht so wirklich glücklich in dem Job. Er hat irgendwie so ein paar private Probleme und ist dann wieder auf dem Weg von irgendwo nach irgendwo, irgendwie nach London, von New York aus oder so. Und als er dann anfängt, über das Bordsystem ein paar seltsame SMS zu bekommen auf sein Handy, wo jemand droht, dieses Flugzeug, also an Bord des Flugzeugs Leute zu töten, irgendwie im 20-Minuten-Takt, wenn er nicht gewisse Dinge erfüllt, Geld besorgt und so weiter. Und dann beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem er viele SMS mit dem vermeintlichen Bösewicht hin und her schreibt und versucht rauszukriegen, wer das ist und was er wirklich von ihm will. Und das ist alles sehr Thriller-mäßig inszeniert, weil der ist quasi mal der Entführer sozusagen, der Flugzeugentführer, der sich nicht zu erkennen gibt, sondern immer nur per SMS aktiv wird und dann gefunden werden muss. Genau. Mal anders als sonst, wo die Typen immer aufstehen und sagen, setzen und dir ist entführt.
Genau. Und die Gefahr für alle Leute an Bord ist auch, dass du schnell in Verdacht geraten kannst und dann wird Liam Neeson sehr böse auf dich.
Ja. Die eine oder andere Befragung führt er ja durch. Das ist ja, merkt man auch, wie seriös und so er arbeitet.
Naja, er hat eine schwere Zeit.
Er hat eine schwere Zeit, aber er gibt sich ja auch Mühe. Also
ja, er versucht. Er schüttelt es aus den Leuten raus.
Bist du jetzt der Bösewicht? Ich prügel dich mit dem Kopf in die Galley rein, solange bis du zugibst, dass du der Bösewicht. Okay, du bist es nicht. Weiter, nächster.
Ja. No hard feelings.
Das war schon ein
Sorry, hinsetzen. Aber ich tape dich trotzdem noch irgendwie ans Fenster oder so.
Just to be sure. Ja.
Und zwischendurch ist es ja irgendwie fast jeder. Also jeder, der irgendwie mal auftaucht.
Nein. Es sind sehr wohl ausgesucht, die fünf Leute oder sechs, die ihr beim Einsteigen schon am Terminal schaut er die so an, weißt du, und dann denkst du, ah ja, der Typ mit dem, der Araber, ja, oder was auch immer. Und dann ist es, und der guckt so böse, der hat so eine Glatze und der ist so, dann hast du fünf, sechs Hansels, die werden so zusammengecastet. Und dann sind es genau die ihr nachher im Flugzeug so, das ist, du kannst so richtig so eine Checkliste mitgehen. Den hat er überprüft. Gut, das Ende ist dann doch ein bisschen, noch, sagen wir mal, es ist dann nicht ganz so einfach, wie man denkt. Also es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie der Letzte in der Checkliste der Typ ist, aber...
Nicht so einfach, aber fast so dämlich, finde ich.
Okay.
Also gerade der Schluss ist... Der
Schluss ist, sagen wir mal, nicht die Ausgeburt an Logik, die man sich vielleicht und toller Thriller-Konstruktion, die man sich vielleicht gewünscht hätte. Aber ich muss trotzdem sagen, ich fand den spannend. Also ich war dazwischendurch, habe da mitgefiebert, ich habe versucht mitzukonstruieren, wer könnte was und was haben wir für Anhaltspunkte für, dass es der war, aber der hat doch vorhin da die Hände in der Hosentasche gehabt, der kann die SMS nicht geschrieben haben und so weiter. Also man konstruiert da schon so mit und will das wissen. Also
was für mich ein Riesenproblem war, ich meine, diese Figur ist ja so eine ganz klassische Figur, die Liam Neeson da spielt, eben jemand, der vom Leben gezeichnet und fertig mit der Welt und irgendwie auch desillusioniert und dass er jetzt irgendwie ein Schwein ist, liegt ja daran, dass er sich falsch verhält, liegt daran, dass er es so hart hat und so. Aber mein Problem war, dass für mich war das pure Behauptung, dass er eigentlich ein neuer Typ ist, ein netter Typ ist, weil wir haben eigentlich nichts gesehen, was uns fühlen lässt, oder, also ich zumindest hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwas gibt, was den Glauben sinnvoll macht, dass er eigentlich ein integrer, ganz toller Mensch ist, sondern ich habe einfach keine Sympathien für ihn aufbauen können. Ich meine, Leute, die schwere Zeiten haben, können vorher Arschlöcher gewesen sein oder nette Typen, das weiß man nicht so genau. Ja. Aber also das war für mich ein Problem, dass ich zur Hauptfigur keine Sympathien entwickelt habe eigentlich. Ja.
Also das Problem hatte ich nicht. Also ich habe zwar sicherlich mal an ihm und seinen Motiven gezweifelt, mal kurz, aber ich hatte dann irgendwann trotzdem das Gefühl, nee, der meint das schon ernst, der will die alle retten.
Ja.
Und habe diese Sache dann auch nicht mehr groß hinterfragt. Ich war dann mehr damit befasst, zu rätseln, wer es jetzt von den Leuten an Bord sein könnte oder ob der überhaupt an Bord ist, vielleicht irgendwo doch außerhalb. Und also damit war ich so befasst.
Also ich habe nicht gezweifelt, dass er jetzt die Leute retten will, aber dass er die beste Person ist, um hier irgendwie Ordnung reinzubringen und sie zu retten, daran habe ich sehr gezweifelt. Also zwischendurch habe ich gedacht, so welchen Grund sollte irgendjemand hier haben, ihm zu vertrauen oder ihm irgendwie ihn mal machen zu lassen, ja, weil er...
Vor allem, wie es vorher schon dazu gekommen sein kann, dass er den Job bekommen hat.
Ja, das war, das oder dass er ihn noch hat, ist wirklich...
Also, das ist doch... Und vor allen Dingen auch die Leute, mit denen er dann zusammenarbeitet, wissen das ja schon.
Ja.
Also das ist halt schon so, okay, die wissen, dass er so, wieso hat er das denn noch? Und das ist ja schon ein...
Der Film beginnt direkt
wichtiger
damit,
Job.
Dass er vor Antritt seines Jobs, also so gleich die erste Szene des Films, vor Antritt des Jobs, bevor er quasi aus dem Auto steigt und losläuft, nochmal so ein kleines Pennerfläschchen Cognac aufmacht und sich im Grunde aus dem Pappbecher direkt so ex hinterzischt. Da denkst du dir auch, okay, solche Leute sind dann immer noch eher Marshall, eher unglaubwürdig, weil du bist der Einzige, der irgendwie mit einer geladenen Handfeuerwaffe ins Flugzeug darf und bist halt Schwerstalkoholiker. Das ist schon strange.
Also ich habe das einfach nicht, auch seine ganze Geschichte, was so schwer in seinem Leben war und so, das wurde uns zwar erzählt, aber ich habe davon nichts gefühlt. Ich war einfach, ich habe ihn einfach als Figur, also für mich war das, mein Gefühl war es alles pure Behauptung. Okay, und ich kann das natürlich, kann mich dazu entscheiden, da mitzugehen und es ist dann alles so für bare Münze zu nehmen, aber letztendlich habe ich davon nichts empfunden und deswegen war er einfach für mich keine brauchbare Hauptfigur. Also ich hatte Probleme mit ihm. Obwohl ich ja die
Ich schalte da sofort in den ist so ein Durchschnitts-Action-Film ja. Und ich kauf das jetzt mal alles, was
wenn's,
da ist.
Wenn es Bruce Willis wäre, wäre es ja auch richtig.
Wenn es Bruce Willis wäre, wäre alles besser gewesen.
Ja.
Naja, aber.
Also das ist ja der, von dem gleichen Typ, der auch Unknown Identity gemacht hat.
Ja, ja.
Ne?
Und das merkt
und
man
bei,
auch.
Ja, das merkt man, aber bei Unknown Identity, obwohl ich den auch nicht für überragend halte, ging es mir schon so, dass ich Liam Neesons Konflikt und sowas irgendwie folgen konnte und auch so das Gefühl hatte, ich leide ein bisschen für ihn, aber irgendwie hat er das jetzt bei mir nicht geschafft, aber mein Gott.
Liam Neeson hat in der Daily Show behauptet, dass dieser Film Anleihen an alte Hitchcock-Filme nehmen würde. Da Aha. dachte ich auch so, okay, jetzt komm mal wieder runter.
Naja. Also, der Stefan hat sich auch ziemlich aufgeregt.
Was mich noch viel mehr rausgebracht hat, war dieser Angeber-Kameramann.
Ja.
Der ja also so Kameraflüge gemacht hat, so man hat eine Szene im Flugzeug. Dann geht die Kamera zurück durch die Scheibe nach außen, das Flugzeug fliegt, fährt nach hinten und fährt dann hinten wieder rein, um da die nächste Szene zu filmen.
Und das gleiche auch mit Dingen, die sich außen vorbei bewegen, wo man dann innen mit der Kamera den Gang entlang fliegt und so durch
Stimmt.
die einzelnen.
Wie er den Gang entlang fährt und die Leute die Fenster aufmachen. Und die Leute machen halt die Fenster so also choreografiert diese, auf, ja. dass man sieht, wie die Sonne dann da reinkommt und die Kamera fährt. Alter, was soll das?
Aber es war sehr passend, nachdem wir in der letzten Folge darüber geredet hatten, über Kamera.
Ja, genau.
Und in diesem Fall war es wirklich so, der einzige Grund, warum er das gemacht hat, war, weil er es konnte.
Genau,
also,
das
ist irgendwie
genau
so. Es gibt keinen narrativen Grund dafür.
Wir haben noch 200.000 für die genau. für Visual Effects. Da können wir doch, das Studio ja. von meinem Cousin, das könnte doch mal, gell? Könnt ihr so eine Szene machen, wo die Kamera so raus... Ja, machen wir dir, alles klar, hier 200.000 hin, oder? Weiß ich nicht.
Irgendwie so, ja. Aber dann war die Szene nicht mal, also ich fand die nicht lang genug. Also er hat es so angefangen und dann hat er doch so in den Gang reingedreht und dann dachte ich mir so, billig rausge. Also hätte er jetzt das ganze Flugzeug vorgeflogen, dann hätte ich es cool gefunden.
Achso, du meinst innen jetzt?
Jetzt innen, ja. Die war ja nur das so 6 Sitzreihen oder so und dann hat sie
ich
sich
schon,
aufgedreht.
Ich fand schon nach der zweiten Schlimme. Weißt du, so, zack. Jetzt muss der Nächste also das Fenster aufmachen. Ja, diese Kamera, die fährt nach vorne und die Leute machen halt so klick, klick, klick immer ihre Fenster.
Diese Blinder, ja, diese, wie heißen denn die Dinger, diese Gardinenschieber da.
Ja.
Also.
Sonnenblenden.
Richtig, das ist das Wort.
War doch noch.
So wie du angeleuchtet wirst und deine Sonnenbrille wird, bräuchtest du auch gerade eine. Soll ich
ja.
mal hier so?
Ja, das ist ganz gut.
Okay.
Ja, also.
Also, das fand
der
ich schon.
Der Kameramann
so,
hat sich richtig ausgetobt.
Und kommen noch so ein paar Szenen, ein paar weitere Szenen, wo du denkst so. Oh, bitte.
Ja, also wir sehen auf jeden Fall auch das, was uns jetzt in Zukunft erwartet, wenn wir dann in allen Flugzeugen Internet haben. Das kommt ja jetzt langsam. dass dann sofort Flugzeugentführungen immer live auf YouTube hochgeladen werden und auch die Leute an Bord Live-Nachrichten über ihre eigene Flugzeugentführung gucken, finde ich auch ein großartiges Konstrukt.
Das war auch, wie kann denn das sein, bitte?
Wie kann das sein, dass das nicht einfach ausgeschaltet wird, das Fernsehsystem an der Stelle? Wieso lässt du die Leute ihre eigene Entführung im Fernsehen gucken?
Tja.
So, ist eine total super Maßnahme, um die Panik zu verringern.
Ja. Und wir sehen außerdem, dass ein Film nicht notwendigerweise durch Oscar-Gewinner aufgewertet wird.
Ja, kannst du ihren Namen?
Frisch gebackene Lupita Nyong'o spielt da eine Stewardess. Allerdings ist es keine sehr tragende Rolle.
Nee, es ist eher so die Nebenrolle. Also genau. Sie ist ein bisschen prominenter als die restlichen 200 Leute, die da als Statisten in der Gegend rumsitzen, aber mehr auch nicht.
Ja.
Sie darf irgendwie 4 Sätze sagen oder so.
Tja, da hat sie es noch nicht geschafft. Als
nee, aber sie ist auch hier eine Zierde.
Ich denke, aber der Film wird ihr schon den wahren Durchbruch gebracht haben, dass sie überhaupt die Besetzung für 12 Years Slave bekommen hat.
Ja, unbedingt. So. Oh, jetzt wird's laut. Ein kleines Kind in einem Trettraktor mit Anhänger.
Mit Anhänger? Ist auch gut, oder?
Gülle-Anhänger.
Es ist ein Fluchtversuch. Die Eltern rennen nämlich hinterher.
Gar nicht wahr, das ist eine Joggerin, die einfach überholt hat.
Der Vater rennt hinterher. Okay.
Der Trecker wird von der Joggerin überholt. Hört ihr das? Vielleicht hören die Hörer das gar nicht und denken sie so, wovon reden die eigentlich?
Naja, okay, wie fanden wir Nonstop? So global gesprochen.
Unsinnige Dialoge. Ich finde es aber eine gute Vorbereitung auf zukünftige Flüge. Also es macht einen Mut, wenn man eh schon Flugangst hat. Also ich habe keine, aber
Ich
kann mir vorstellen, Leute, die Flugangst haben.
Ich habe auch keine, ich weiß es nicht.
Hast du Flugangst?
Na, also mir geht's wie Liam Neeson im Film, dass ich den Start ganz und gar nicht liebe, aber
ich finde den Start das Beste. Ich könnte so.
Ja,
so.
Ja.
Oh, was auch noch ganz schlimm war, als sie den Parabelflug gemacht haben und er unten durchzieht und plötzlich alle schwerelos sind.
Ja, was meinst du?
Wie kann das sein?
Wie unten durchzieht.
Also er macht Parabelflug, das heißt senkrechter Sturzflug und zieht dann wieder hoch.
Ja.
Und in dem Moment, wo er am tiefsten Punkt ist, wo er wieder hochzieht, waren alle Leute schwerelos.
Ja, das ist Quatsch.
Wie funktioniert das physikalisch?
Da müssen alle Leute am Boden kleben. Nee,
ich finde, das ist das kleinste Problem dieses Films, meiner Meinung nach. Aber
das so.
Also, wieso sind sie mein Problem ist, dass ich ihn eigentlich doch auch ein bisschen langweilig fand. Also, er hatte schon so Einzelszenen, wo ich dachte, okay, jetzt finde ich es mal ein bisschen spannend. Aber eigentlich habe ich mich doch auch gelangweilt. Also, ich fand ihn nicht so spannend, ehrlich gesagt.
Nee, also, ich fand ihn spannend. Ich fand ihn ein bisschen unlogisch an manchen Stellen. Hier und da vielleicht ein bisschen ärgerlich, speziell gegen Ende. Aber so die meiste Zeit habe ich da mitgerätselt und fand ihn hinreichend spannend. Ich würde ihm 6 Punkte geben.
6 Punkte. Ich gebe 4.
Ich gebe 6,5. Ja, nee,
ich habe weniger gemeckert und du gibst mehr Punkte?
Ja, im Endeffekt war es halt dann doch ein Actionfilm. Also, weißt du, über einen Stirb langsam oder über einen, weiß ich nicht, kann man Ähnliches sagen. Unrealistisch, unsinnige Dialoge, gut, vielleicht nicht keine unsinnigen Kamerafahrten, aber so. Aber trotzdem unterhält es einen, weil es halt ein unterhaltsamer. Es unterhält einen, weil es unterhaltsam ist. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es ist halt immer noch ein unterhaltsamer Actionfilm. Also
ich kann das nachvollziehen.
Man kann mitfiebern.
Also hätte ich da irgendwelche Sympathien empfunden, hätte ich wahrscheinlich auch 6 Punkte gegeben oder so, aber.
Vielleicht hätten sie einfach nur die Figur vorher mit einer Extra-Szene noch einführen müssen. Das hätte ja gereicht.
Ich weiß nicht, ich fand es halt dann auch so unnötig, dass er dann später zum Beispiel, als er dann übernimmt und alles regeln will und so, dass er dann trotzdem, keine Ahnung, noch aufs Klo rauchen geht oder sowas. Ich fand es halt einfach so, wenn man schon einen platten Film macht, kann man das dann nicht so strukturieren, dass er ein Mann in der Krise ist, aber in dem Moment, wo es nötig ist, sich zusammenreißt und einfach die Sache durchzieht. Ich fand es dann einfach, vielleicht sollte das der Figur Tiefe geben, aber bei mir war es einfach dann immer noch eine Szene zu viel, wo ich fand, ich mag den nicht, aber ja.
Ich denke, man hätte es halt wirklich vorne raus zeigen sollen. Mhm. Also vielleicht einen vorherigen Flug, bei dem es ihm schlecht geht und er sich so gehen lässt.
Mhm.
Und dann vielleicht eine Krise kommt, die er dann aber irgendwie meistert.
Mhm.
Oder eben Julian gar nichts
Moore
kommt.
Noch gar nicht erwähnt.
Ja, Julian Moore spielt auch mit.
Spielt so die nervige Frau, die unbedingt am Fenster sitzen möchte. Und ab da irgendwie andauernd im Bild rumläuft.
Auch da ist.
Ja.
Aber so eine richtige.
Ja. Naja, kann man anschauen bestimmt. Gut. Aber muss man auch nicht gesehen haben.
Nee. Tja. Jo. Aber wenn man so Action-Sachen mag, dann kann man sich gut angucken.
Also ich dachte eine ganze Zeit lang, die Stewardess ist es. Aber
vielleicht. Ja, die war es ja dann auch. Gut, dass wir den Film jetzt auch noch gespoilert
haben. Alle Hörer, die Claudia kennen, wissen das zumindest jetzt. Ja.
Tja.
Gut. So.
Ja, nächster Film.
Nee.
Was denn der nächste? Ach so, wollen wir erst noch über die Oscars reden? Da wir schon bei Lupita Nyong'o waren.
Lupita Nyong'o ist unsere Überleitungsbrücke, unsere etwas hölzerne.
Ja.
Und wir kommen zu den Oscars.
Ja.
Die wurden ja letzte Woche verliehen und wir hatten noch keine Gelegenheit, darüber zu reden. Mhm. Wer hat's geguckt?
Ich, aber nicht live, sondern ich habe es aufgenommen, habe den Montag Gott sei Dank spoilerfrei verbracht. Und dann Montagabend geschaut, was super war, weil ich über die Werbepausen hinwegspulen konnte und es dadurch viel, viel schneller ging.
Ja, ich hab,
und man war nicht so müde.
Über zwei Tage versucht, mich nicht spoilern zu lassen und habe es Dienstagabend geguckt. das mit dem Spoilern hat nicht so 100% funktioniert. Ich habe irgendwie dann überall mal so, weißt du scrollst so deine Facebook-Timeline runter und irgendwo ist dann so ein Bild von Gravity und du siehst das Bild und denkst dir so, ich will da nichts von wissen und scrollst weiter und dann ahnst du aber schon, dass Gravity halt irgendwie ganz gut weggekommen sein muss. Und aber ich hatte nicht gelesen, wer was gekriegt hat und habe dann doch noch bei vielen Sachen mich überraschen lassen können.
Hm.
Wie fandst du die Moderation von Ellen?
Also ich mag Ellen ja sehr. War okay, aber es war jetzt auch nicht ihre beste. So. Also ich fand...
Nee, es war routiniert, aber harmlos.
Ja. Ja.
Also ich mag es ja immer, wenn die Leute so ein bisschen Schärfe da mal reinbringen, wenn durchaus auch mal irgendjemand so ein bisschen gepiesackt wird. Und bis auf den Hinfall, wie heißt sie? Jennifer Lawrence letztes Jahr da mit ihrem Kleid gestürzt ist und darauf...
Die ist ja auf dem roten Teppich gefallen.
Ja, und dieses Jahr halt, und dass dann darauf rumgeritten wurde, so ein bisschen, ja, falls sie einen Oscar gewinnt, bringen wir ihn runter, damit sie nicht hochkommen muss. Das war so das Einzige, wo ich dachte so, hey, jetzt wird's mal ein bisschen lustig.
Ja gut, aber Liza Minnelli, das war super fies. Dass sie zu Liza Minnelli gesagt hat, sie sei der beste Liza Minnelli
Impersonator,
den sie je gesehen hatte. Well done, sir. Ja. Das war schon so... Wow, das war nicht so nett.
Das war, ja. Wieso ist Liza Minnelli sofort Lupita Nyong'o um den Hals gefallen? Die kennen sich gar nicht.
Weiß ich nicht.
Hat Lupita dann auch später gesagt, so, sie hat keine Ahnung.
Die hat sich einfach gefreut für sie.
Ja, also die spielt auch ihren Oscar und Liza Minnelli fällt ihr um den Hals, als wären die...
Naja, vielleicht hat Liza Minnelli auch den Film gesehen und fand es ganz Jahre unglaublich fantastisch. Ja. Oder so. Ja, das weiß
aber
ich
es ist schon witzig. Und was sagt ihr zu... Lupitas Bruder, der jetzt weltberühmt ist.
Den fand ich lustig im Bild, auf jeden Fall, in dem Selfie.
Ist irgendwie, das in dem Selfie, das prominenteste Gesicht rechts vorne, der einzige, der irgendwie nicht halb verdeckt ist, der komplett drauf ist, der sehr sympathisch lächelt.
Und während neben ihm irgendwie Julia Roberts, Meryl Streep, Brad Pitt, alle möglichen Leute
und
sowas.
Mit einem Auge drauf
sind alle drin und er ist aber richtig im Bild.
Genau, der Typ ist halt College Freshman, also der hat nichts mit der Industrie zu tun, er ist halt einfach nur der Bruder von... Und das ist ziemlich die prominenteste Person in diesem Selfie, finde ich super.
Ja.
Ja.
Ja, also ich fand es zwar in Ordnung. Ich bin auch, muss ich sagen, mit den Ergebnissen im Großen und Ganzen ganz glücklich. Ich freue mich, dass Gravity so reichhaltig bedacht wurde. Und,
aber waren das nicht fast nur Technik?
Es waren fast nur Technik,
ja. Na, das ist nicht richtig. Ich meine, hat ja immerhin beste Regie bekommen.
Also beste Regie,
okay.
Und ich meine, also das kann man dann wirklich nicht sagen. Das ist einer der großen Oscars. Also und das eben, dass jetzt Sandra Bullock, ich meine, letztendlich hat ja Gravity hat nur zwei Schauspieler. Das ist deswegen nicht wie die David O. Russell-Filme in allen Schauspielerkategorien nominiert sein kann, ist ja klar.
Dass sie den jetzt nicht gekriegt hat, da war halt auch starke Konkurrenz in der Kategorie.
Also deswegen, ich finde, man kann nicht abstreiten, dass Gravity extrem gut weggekommen ist. Sie haben ja auch immer den Drehbuch-Dings oder?
Das weiß ich
nicht, einen Drehbuch-Oscar bekommen. Und
ach so, okay. Ja, stimmt. Also, aber da kann man echt drüber diskutieren, weil das Skript, ja, also die Geschichte ist ja doch eher dünn.
Ja, okay, aber schau mal, eben gerade sag ich, die sind gut weggekommen. Ich sag, nö, die sind nicht gut weggekommen. Wenn ich jetzt sag, ja, aber die haben den gewonnen, dann sagst du, da kann man aber drüber diskutieren, ob sie den Fall...
so als Gesamtpaket des Films, okay, aber gerade das Drehbuch ist jetzt sowas, wo ich gesagt hätte, naja, das vielleicht nicht.
Ja. Ich freue mich über jeden, den Gravity bekommen.
Aber ist vielleicht falsch. Ich hab nur so durchgescrollt und was mir im Hinterkopf hängen geblieben ist, halt Gravity so Technik, aber nur.
Ja, Kamera, Regie und sowas, das sind ja wohl wichtige Oscars.
Ja.
Also.
Ich dachte gerade, das Flugzeug zieht diesen Kondensstreifen. Dachte mir, wie kann ein Propellerflugzeug in 100 Meter Höhe? Nein. Okay, der gehörte zu einem anderen Flugzeug.
Ah, stimmt übrigens nicht. 12 Years a Slave hat für Screenplay, aber Kamera auf jeden Fall hat
Gravity. Okay, dann bin ich wieder versöhnt.
Ja. Naja. Ja, und 12 Years a Slave habe ich immer noch nicht gesehen, deswegen ich weiß es nicht. Aber bester Film, ja.
Ich fand die Pizza nochmal lustig. Der Pizzamann hat dann übrigens am nächsten Tag in Alans Show ist er nochmal aufgetreten und hat sein Trinkgeld ausgehändigt bekommen. Was schätzt ihr, was drin war im Hut?
Ich hab's gelesen.
Okay, $600. Alan hat dann aufgerundet und hat ihm einen Tausender gegeben. Angeblich, ich weiß nicht, also sie hat es in Alans Show, ist es so erzählt worden, die hätten den angeblich angerufen und dann gesehen, okay, den kann man mit auf die Bühne nehmen und haben den direkt mit raus und der ahnte das vorher nicht. Also der spricht auch nur so gebrochenes Englisch mit spanischem Akzent irgendwie.
Aber sehr charmanterweise hat er dann wohl hinterher gesagt, dass Julia Roberts irgendwie die perfekte Frau für ihn ist. Das fand ich sehr gentlemanlike. Also nicht irgendwie eine von den ganz jungen...
Er hat in der Sendung dann auch gesagt, irgendwie Julia Roberts sei so... da ist ihm sein Englisch auch so ein bisschen zerbröckelt und er hat irgendwie sowas erst gesagt, so das sei seine Frau oder so ähnlich. Und dann hat es nochmal umformuliert, so nach dem Motto, er hätte die schon in Pretty Woman und die ganze Zeit später sei das immer seine Traumfrau gewesen. Und, ja.
Süß. Dann hat er ihr Pizza gegeben.
Und Harrison Ford hat die Pizza genommen, hatte wohl richtig Hunger, hat reingebissen und es ist erstmal alles über seinen Anzug drüber. Und er ist dann so Rest der Zeit immer so rumgelaufen. Was ist denn Jim Carrey auf einer Bühne? Das ist auch noch nie passiert. Den holen die nicht so oft auf die Bühne, oder?
Früher war der immer da.
Ja, aber in letzter Zeit irgendwie.
Ja, ist nicht mehr so.
Diese.
Ist nicht mehr so hot. So, schauspielerisch.
Hier diesen alten Mann, wie heißt der Kerl? Wie heißt der Kerl? Der alte Mann von Nebraska.
Ach so, keine Ahnung.
Ich komme nicht auf seinen Namen. Ich fand, den hat er toll nachgemacht.
Bruce Dern.
Bruce Dern, genau.
Ja. Ja, also ich finde zwar. Total okay. Persönlich für mich keine großen Enttäuschungen. Ich finde cool, dass Her den Drehbuch-Oscar gewonnen hat. Und ja, ich freue mich im Großen und Ganzen eigentlich.
Ja, und Alan sieht in einem Feenkostüm lustig aus.
Ja. Gut, und nächstes. Ich finde auch total verdient übrigens, dass Frozen den Oscar gewonnen hat und nicht Despicable Me 2, obwohl ich Despicable Me 2 auch super fand. Aber ich finde, in einem Jahr, in dem Disney so einen guten Film macht, dürfen sie auch mal den Oscar gewinnen.
Ausnahmsweise, ja.
Jo.
Du hast ja zum Nachholen noch Gravity geschaut gestern.
Ich war gestern Abend in der Astor Film Lounge und habe mir Gravity angetan. Böse Astor Lounge hat erst nach 5 Minuten oder so in den Film rein, so während der Schosch schon seine lustigen Kreise fliegt mit seinem Jetpack, haben sie erst das 3D angeschaltet. Die Leute saßen alle im Kino und haben so,
das ist ja wohl ein Witz.
Hallo, ist hier, was ist denn so mit meiner Brille kaputt? Das ist doch irgendwie alles flach. Also ich meine, ich sehe gar kein 3D, ich sehe keine Doppelkonturen. Wenn ich sie abnehme, was soll denn das? Dann ist irgendwann einer rausmarschiert und hat dann irgendwie so draußen mal angeklopft, so hallo, ist überhaupt gar kein 3D. Und
ich finde, wenn man das irgendwie so in einem Dorfkino oder in
irgendeinem
so...
Ja, würde ich da 18 Euro Eintritt für bezahlen.
Multiplex passiert, wo irgendwie 14 unterbezahlte Leute arbeiten.
Und auf dem Herrenklo gab es keine Handtücher mehr. Also dafür zahle ich keine 18 Euro gerne. Aber irgendwann haben sie es dann so nach einigen Minuten, ist noch nichts Wesentliches passiert gewesen, haben sie das 3D dann schon noch gefunden.
Aber warum gehen sie ja nicht zurück und fangen nochmal von vorne an? Finde ich eigentlich, wenn es ein paar Minuten waren, warum fangen sie ja nicht neu an?
Ja, ist eine gute Frage. Haben sie nicht gemacht.
Also, Frechheit.
Naja,
hätten sie eben mal ein Bier bringen können.
Der Rest vom Film lief dann unfallfrei durch. Ist schon ziemlich beeindruckend. Und dieser Oscar für Sound Editing ist hochverdient. Also so krasse Effekte vom Sound. Diese Effekte, wenn die Kamera in den Helm reinfliegt und sich der Sound dann so ändert, wenn du bei ihr im Helm bist und dann geht die Kamera wieder aus diesen, die haben doch immer diesen lustigen Kuppelhelm da so, und dann geht die Kamera so drauf zu und dann siehst du so, wie diese milchige, dreckige Scheibe noch vor dir ist und dann machst du immer so plopp und dann ist dieser milchige Effekt weg, dann bist du drin und dann ändert sich der Sound komplett. Kommt halt so ein Echo drauf und du hörst ihr Atmen sehr viel deutlicher und dann geht es wieder so raus. Also speziell die Soundeffekte, dieses Spiel zwischen draußen ist Stille, aber man macht dann trotzdem nicht komplette Stille, man macht noch so einen Restton, der aber extrem gedämpft ist, wenn man von dem Innenraum, du hörst sie noch schreien oder irgendwas sagen oder mit sich selbst reden und so, das ist schon, okay, die Story ist dünn, hatten wir drüber gesprochen, wenn man sich überlegt, was da eigentlich passiert, dann ist so, ja, okay, sie versucht irgendwie und dann versucht sie. Aber es reißt dann schon mit, es ist schon spannend und ein Hindernis nach dem anderen wird in ihren Weg geworfen und der ist schon, der packt dich in deinen Sitz und dann schneidet dich da fest und dann geht's auf einen Rollercoaster-Ride, das ist schon so. Wenn er immer mal wieder so ruhige Momente einstreut, knallt's dann meistens wieder ordentlich, wenn die lustigen Schrottfelder wieder vorbeikommen. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist diese chinesische Station, wie die das so lange aushalten konnte. Alles andere wird da irgendwie zerschnetzelt und die sieht irgendwie noch total fit aus.
Tja.
Schon ein bisschen seltsam, aber okay. Sollte man gucken. Und ich bin jetzt extra nochmal, deshalb jetzt auch Astor-Film-Lounge, weil ich nochmal unbedingt das Ding im Kino sehen wollte. Der ist ja jetzt mittlerweile schon im iTunes, du könntest ihn ja jetzt schon auf dem Fernseher gucken. Mein Vater hat den neulich auf seinem 3D-Fernseher angeguckt und meinte, das funktioniert auch da. Allerdings hat er auch so einen monströs großen 3D-Fernseher. Ob das in 2D funktioniert, weiß ich nicht. Ich hatte mit der Maus schon mal so drüber geschwebt, über dem Klick, den zu Hause zu gucken und habe dann gesehen, okay, es gibt ihn nochmal im Kino und dann gehe ich auch nochmal ins Kino und wollte ihn in 3D sehen und das hat sich schon auch gelohnt.
Das finde ich schön, wenn die Kinos nach der Oscar-Verleihung eben nochmal ein paar Filme wieder zurück ins Kino holen, um ihn nochmal auf der großen Leinwand zu zeigen.
Wobei ich ziemlich blöd fand, dass sie das ziemlich viel jetzt unter der Woche gemacht haben vor allen Dingen und am folgenden Wochenende war es dann schon wieder, waren die meisten dann schnell weg.
War schon wieder raus.
Ja, weil ich habe das so während der Woche mitverfolgt, wann zum Beispiel 12 Years a Slave nochmal kommt. Und der kam dann irgendwie noch einmal, zum Beispiel heute Nachmittag könnte man ihn in OV nochmal anschauen. Ich meine, heute am wärmsten Frühlingstag, wohl nicht.
Es brennt auch schon auf dem Rücken hier die Sonne.
Ja, aber prinzipiell ist natürlich schon ganz cool, dass die nochmal kommen. Wobei, heute hat man ja dieses Problem nicht mehr so, dadurch, dass die ja relativ zeitnah vor der Oscarverleihung laufen sowieso. Und man kann dann eigentlich, wenn nominiert wird, kann man ja schon das ein oder andere anschauen. Früher war das ja dann so, dass irgendwie noch gar nichts angelaufen war, so ungefähr, als die Oscarverleihung war. Und du hast die Nominierungsliste angeschaut und dachtest so, was und was und was und was?
Ich finde es jetzt auch krass, diese Abstände zwischen Kino, also Videotheken beziehungsweise Kaufrelease und Film im Kino, die sind ja mittlerweile so kurz. Ich meine, das wäre doch früher niemals vorgekommen, dass ich daheim sitze und überlege, ich gucke den jetzt in so einem Verleihportal oder theoretisch, ich laufe in die Videothek und hole ihn, mir ist ja effektiv dasselbe. Und dann aber zu sagen, nee, mache ich doch nicht, ich gehe nochmal ins Kino. Das wäre doch vor 5 oder 10 Jahren eine völlig undenkbare zeitliche Zusammenhang, das wäre doch gar nicht gegangen.
Ja, aber toll, finde ich. Also ich finde, wir profitieren. Aber ja, natürlich ist deswegen auch vollkommener Quatsch, so wie früher, eben immer nur darüber zu reden, welcher Film an den Kinokassen gescheitert ist oder sowas. Das ist eben nur ein kleiner Teil der Gesamtabrechnung und man darf das nicht überbewerten. Manche Filme sind eben von Anfang an nicht so auf das Kinoerlebnis ausgerichtet und die werden dann hinterher reüssieren oder nicht.
Ja, ja, trotzdem hat so Straight-to-DVD, wie es ja früher hieß, heute ist ja eher Straight-to-Blu-ray dann, dem klebt immer noch so ein Makel an. So.
Ja, aber
wenn man diese eine Auswertung auslässt, klar, dann ist man sofort so, das ist
aber
Trash.
Aber viele Filme, bei denen habe ich das Gefühl, ist eher so, dass sie ins Kino kommen, ist eher so ein bisschen die Werbekampagne, die dafür nötig ist, damit sie dann auf DVD und auf Blu-ray richtig gehen oder in den Verleihportalen und so.
Wobei die Frage ist, wieso ist das eine Werbekampagne, wenn da eh keiner ins Kino geht?
Naja, es ist eine Werbekampagne, weil die Stars ein bisschen rumreisen und auf ein paar Premieren gehen und ein bisschen im Radio sind oder was weiß ich und dann.
Ja, aber wenn du dich mal so außerhalb dieser Film-Nerd-Circles, so wie wir jetzt, die andauernd Trailer gucken und wissen, was anläuft, manchmal, wenn ich so mit Arbeitskollegen rede oder so, die da völlig sich raushalten, für die findet Film quasi im Fernsehen oder in der Videothek statt, denen ist das doch total egal. Die kriegen das nicht mal mit, was im Kino läuft.
Nee, würde ich nicht sagen, weil zum Beispiel du machst Frühstücksfernsehen an und dann sitzt irgendeiner von den Stars sitzt im Frühstücksfernsehen.
Oder guckst irgendeine beliebige Talkshow.
Und die Feuilletons schreiben drüber und auf GMX-Startseite ist es. Und
da kommt diese GMX-Startseite schon wieder.
Ja, das ist das, wo die Leute ihre Informationen herkriegen.
Naja, okay. Da gucke ich alles nicht an. Vielleicht kriege ich das deshalb nicht mit.
Ja. Jo. Aber es scheint zu funktionieren. Deswegen gehen jetzt ja auch alle und schauen sich 300 Continued an.
Wie heißt ja wirklich 300?
Ach, ich hab doch keine Ahnung.
The Rise of an Empire oder so ähnlich.
Heißt ja nicht einfach 301?
302. Da könnte man jetzt drüber streiten, wie der genau heißen muss. Da saßen sie wahrscheinlich in so endlosen Meetings und haben sich nicht einigen können. Und dann Rise of fucking Empire.
The Burning Rage of the Rise of the
300.
So.
Das ist doch, also.
Es ist Männer im Matsch, könnte man ihn eigentlich auch nennen. So, wenn ich den Trailer
gucke. Aber das funktioniert
Männer
nicht.
Sind viel klüger, als du hier vorgibst, dass sie sind. Also, ich möchte hier zur Verteidigung des männlichen Teils der Welt schreiten. Naja.
Habe ich Männer angegriffen? Ich habe doch nur gesagt, nee, Männer im Matsch. Das ist so.
Ja,
im Trailer sieht man eine Menge Männer, die im tiefen Matsch rumlaufen, wo ich mir denke, warum muss das dann immer so ein Matsch sein, wenn die Schlachten machen? Können die nicht mal irgendwie sich an einem schönen Tag verabreden?
Jo, was haben wir sonst gesehen?
Ich weiß nicht, ihr habt die Ablaufpläne.
Ich hab Philomena noch gesehen.
Jo. Oh, haben wir ja ausgiebig schon
auch noch im Kino. Siehste? Also was? Ja, und ich kann mich da euch eigentlich nur anschließen. Ich finde, ihr habt den zu Genüge besprochen und gelobt und so. Also finde ihn auch sehr gut. Ich glaube, ihr habt ja irgendwie 9 und 9,5 Punkte gegeben oder so. Ich glaube, so viel würde ich nicht geben. Und zwar mein einziger Kritikpunkt ist, dass mir die Geschichte insgesamt ein bisschen so zu rund ist. Das geht dann irgendwie alles. Sagen wir, es geht zu gefällig auf, alles so miteinander. Und dann kann man natürlich sagen, basiert auf einer wahren Geschichte und bla bla. Mhm. Aber mir war das ein bisschen zu smooth, so in der, wie es so zu Ende erzählt wird und so.
Ich fand gerade das schön, so.
Ja, also.
So aus einem Drama rauszukommen mit so einem, ach, das war doch.
Nee, das würde ich auch gar nicht kritisieren, aber eben so. Ja, also wie es zu Ende erzählt wurde, war mir ein bisschen zu.
Die echte Philomena war ja auch auf der Oscarverleihung.
Ja, genau. Ja.
Die saß echt? Da im Publikum.
Hat ja.
Einen scheiß Platz ziemlich weit hinten gehabt.
Aber ich würde auch 8 Punkte geben. Also, sehr schöner Film auf jeden Fall.
Okay.
Ja.
Ja. Ja. Sehr gut. Steve Coogan.
Ja.
Reist durch Amerika.
Toll, toll, toll.
Erklärt Judy Dench, dass er auch Bademäntel hat.
Ich habe die Woche zum ersten Mal einen Film auf Watch Ever wieder ausgemacht.
Ah,
ich habe
okay.
schon wieder vergessen. Ich habe
was schon war's? Vergessen. Was war's? Komm.
Immer Ärger mit den Miltons?
Millers.
Oh, warum hast du den denn angefangen?
Manchmal ist man Zwängen unterlegt. Unterliegt man Zwängen.
Hast so. Du sehr schön gesagt, wir wissen alle, was da passiert ist.
Und hat der Zwang dann auch gesagt, okay, lass mal sein, oder?
Der Zwang hat irgendwann gesagt, ich gehe ins Bett.
Was?
Ist doch dein Film und ich guck den Kack hier mit.
Na gut.
Du kannst ja ausmachen. Ja, wollte ich schon vorher. Naja, ja. Gut. Also, ja.
Das ist doch hier, wo Jennifer Aniston als Stripperin angeheuert wird, Familie zu spielen, um nach Mexiko Drogen rauszuschmuggeln oder so. Ist das, oder habe ich was verwechselt?
Nee, ich weiß ja schon nicht mehr, welche
Hauptdarsteller. Also, wir sind die Millers. Hab ich was?
Nee, du meinst es mit den What About the Morgans mit Hugh Grant und...
Ja,
okay, und, dann habe ich verwechselt.
Sarah Jessica Parker.
Ja, genau, hier die aus Sex and the City.
Genau. Ja, der soll wirklich fürchterlich sein. Ich habe da nie was anderes drüber gehört, als dass der absolut grauenhaft ist. Und zwar selbst von der Zielgruppe habe ich das gehört.
Ich habe so viel Gutes davon gehört. Lass uns sehen.
Ja, gut. Wirklich.
Ja, weil ich hatte von Wir sind die Millers, hatte ich Positives gehört, deshalb.
Nicht von Mark Hermod, den wir ja nicht erwähnen werden.
Nee, von deutschen Filmpodcastern, die unsere Konkurrenz sind.
Diese
anderen.
Okay, ich habe noch was anderes gesehen und zwar Moonrise Kingdom. Endlich, nachdem jetzt ja der neue Wes Anderson in die Kinos kommt, habe ich doch noch das nachgeholt, was ich 2012 verpasst habe. Ich kann gar nicht sagen, warum ich den nicht geschaut habe. Die DVD habe ich auch schon ewig, aber es ist so ein Film, von dem ich das Gefühl habe, das ist ein besonderer Film, den ich mir für einen besonderen Abend aufheben möchte. Und dann hat es irgendwie mehr als ein Jahr gedauert, bis ich ihn tatsächlich angeschaut habe. Der Marc hat ihn auch gesehen. Marc, möchtest du auch was zu dem Film sagen oder... Liegst du lieber im Gras und lässt dir die Sonne auf den Bauch scheinen?
Ich schalte mich vielleicht ein.
Okay, du kannst dann mal kommen und dazu.
Verdarf
dich. Ja, also Wes Anderson kennt man ja, Royal Tenenbaums und Life Aquatic, Steve Zissou und alles mögliche, immer so ein bisschen versponnene, sehr schräge Figuren und meistens ist es auch so ein bisschen traurig, weil die Figuren meistens so ein bisschen verkorkste Familiengeschichte haben und so weiter. Und in Moonrise Kingdom, ich meine, jeder, der Wes Anderson so wie ich liebt, hat den wahrscheinlich sowieso schon gesehen. Aber es geht hier um ein Pfadfinder-Sommerlager in den 60er Jahren und ein kleiner Junge, verschwindet aus diesem Lager, ist abgehauen und zwar, weil er mit einem Mädchen, sind zusammen irgendwie weggerannt und die beide sind relativ unglücklich, also er findet keine Freunde oder irgendwie finden die Leute ihn alle komisch, die anderen Pfadfinder. Und sie hat es auch schwer. Irgendwie ist sie so eine sehr ernste, ein bisschen eigenartiges Mädchen. Und ja, also im Prinzip finden sich eben hier zwei zusammen, die es so nicht so leicht haben als Kinder. Wie alt sind die so? 12 oder sowas, mhm, und laufen eben zusammen weg. Und das sehen wir, wie die dann zusammen, er ist ja Pfadfinder, deswegen, sie können ja ohne Probleme in der freien Natur irgendwie so.
Man verfolgt sie und nicht die Suchenden.
Beides. Also wir sehen einerseits, wie die beiden sich treffen, also wie sie erst dann abgesprochen haben, dass sie sich treffen, dann treffen sich, dann gehen sie zusammen los. Und dann gleichzeitig sehen wir aber auch auf der anderen Seite, was natürlich passiert in dem Moment, wo klar wird, die sind jetzt weg. Der Bill Murray spielt ihren Vater und dann Edward Norton ist der Oberpfadfinder, Lagerleiter, also von diesem Lager. Und Bruce Willis ist der Polizist, der quasi die Suche anführt. Und wie immer in Wes Andersons Film ist es eben so, dass das alles, also viele der Figuren haben sowas, wenn man hart sagen würde, ein bisschen gestörtes, aber sowas melancholisch, etwas Verlorenes und Verschrobenes auf jeden Fall. Und das ist auch hier so. Und hier, finde ich, liegt da noch so eine ganz eigenartige Melancholie drüber. Es hat so was Nostalgisches, sich in die Kindheit zurückerinnerndes. Also es ist eben so, dass wir, dass der Film, finde ich zumindest, relativ viel uns darüber zeigt, wie es ist, sich als Kind einsam zu fühlen oder sowas. Und er tut es mit einem ganz liebevollen, melancholischen Blick auf diese Sache. Also ich finde es sehr, sehr schön, wie ernst das zum Beispiel genommen wird, dass die Kinder unglücklich sind und dass sie eben sich einsam fühlen und so.
Okay.
Und wie ernst genommen wird, dass du als Kind zum Beispiel auch dieses Gefühl hast, dass ein Sommer die Welt sein kann oder eben jemanden zu treffen, mit dem du dich verstehst, alles für dich verändert und sowas. Und das nimmt er sehr ernst und gleichzeitig aber eben auch schaut er mit so einem wehmütigen Lächeln zurück auf dieses Gefühl, was man als Kind hat. Also ich finde, er schafft ganz ganz erstaunlich eben so eine Perspektive zwischen sich erinnern an Kindheit, aber gleichzeitig sehr, sehr ernst nehmen, wie es sich anfühlt, ein Kind zu sein. Und ich finde, er sieht wundervoll aus. Also es ist bei Wes Anderson ja häufig so, dass eben gerade so die Interieurs und so wahnsinnig detailliert gestaltet sind und alle ein bisschen schräg aussehen, aber auf eine ganz charmante Weise und so. Ich finde, es ist ein absolut wundervoller Film. Marc, fandst du ihn auch ganz gut?
Oh ja, aber sehr schön, optisch sehr schön, die Story schön verworren, die einzelnen Charaktere schön dargestellt. Wirklich ein schöner Film.
Ja.
Ganz ohne Brutalität.
Das stimmt.
Ohne Blut. Naja, ein bisschen Blutvergießen schon.
Ja, es stimmt. Ein bisschen Brutalität.
Es gibt eine brutale Scherenattacke auf Nierenebene, Nierenhöhe. Das ist nicht so schön, wenn man das überlegt, dass das sich um junge Leute so im Alter von 10 bis 12 handelt. Ja.
Man möchte das nicht.
Schwierig.
Ja.
Okay.
Wie viele Punkte gibst du, Marc?
Für so einen schönen Film mit so einer schönen Optik und solchen schön ausgestalteten Charakteren 9 Punkte von mir.
Ich gebe 10 Punkte.
Wow.
Lieblingsfilm. Also bisher ist, glaube ich, der Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, der mir am besten gefallen hat.
Hattest du nicht vor kurzem
erst? Ja, ich habe neulich schon mal 10 Punkte gegeben. Für Chico und Rita.
Hotel sowieso, wie heißt's?
Grand Hotel Budapest.
Richtig, ich wollte gerade Rumänien sagen, aber egal.
Transsilvanien.
Hotel Rumänien Dingensens. Was ich darüber gelesen habe, lässt mich auch schon unbedingt da reinmarschieren wollen. Und da hat man ja auch schon einige Leute gehört, die da so Richtung 10 Punkte tendieren.
Ich liebe einfach die Welt von Wes Anderson. Ich mag diese Figuren, die sind immer, finde ich, eigenartig auf eine Weise, die ich trotzdem glauben kann. Also manchmal sind ja auch schon überzogen zum Teil, aber irgendwie ist es eben, irgendwas berührt das in mir und ich liebe das einfach. Und den finde ich sogar besonders schön. Vielleicht sogar mein Wes Anderson Lieblingsfilm. Ja.
Okay, okay.
Also für die, die ihn doch noch nicht gesehen haben, obwohl ich, wie gesagt, 2 Jahre hinterher bin, deswegen die echten Fans werden ihn schon gesehen haben, aber wer ihn noch nicht gesehen hat.
Ja, aber alle Leute, die eben nicht so nach Wes Anderson gucken und sagen, ja, muss ich gesehen haben, kann man ja durchaus.
Also jemand, der irgendwann mal The Royal Tenenbaums gesehen hat und sich vage daran erinnert, dass er den ganz cool fand, dann wäre das auf jeden Fall eine Empfehlung.
Haben wir noch was geguckt?
Ich oder nicht.
Geht's direkt in die Kategorie Hörerfrage?
Ja. Okay, soll ich
mal vorlesen? Claudia, lies doch mal die Höhe. Wieso hat eigentlich der Stefan Mr. Ablaufplan heute keinen Ablaufplan?
Das verwirrt mich. Ja, was ist los mit dem?
Verwirrt mich total.
Wir sind unterwegs da.
Also die Hörerfrage. Die Hörerfrage mal wieder von unserem Hörer Q ist: Glaubt ihr, dass ein Pay-What-You-Want-System im Kino funktionieren würde? Im Gegensatz zu den meisten bisherigen Projekten mit Pay-What-You-Want würde es aber wohl nur Sinn machen, wenn man dann nach dem Film an der Kinokasse bezahlt. Somit könnte man Filme mit hoher Wertschätzung besser unterstützen und richtige Gurken würden leer ausgehen. Unter Umständen könnte man auch ein Minimum von allen Euro festlegen, hat schon einen Plan ausgearbeitet. Ja. Also, seid ihr der Meinung, dass Pay-What-You-Want im Kino funktionieren würde?
Schwierig. Eigentlich bin ich ja Fan von solchen Pay-What-You-Want-Systemen, aber das funktioniert oft besser mit so Gütern, deren Vervielfältigung nicht viel kostet. Also man hat das jetzt viel experimentiert mit Computerspielen. Es gibt dieses Humble Bundle, wo du irgendwie so, da schmeißen dann so 10 Indie-Spieleentwickler irgendwie ihre Spiele zusammen und verkaufen die dafür einen begrenzten Zeitraum und du kannst zahlen, was du möchtest. Natürlich haben so Spieleentwickler auch irgendwie Kosten, da haben Leute, müssen ihre Miete bezahlen, aber die Tatsache, ob ich das jetzt irgendwie einmal verschenke oder 100-mal, ist dann egal. Im Kino ist das nicht ganz so, weil klar, das Kopieren von dem Film an sich ist kein Problem, aber ich habe Mietkosten da, ich habe irgendwie Angestellte und so weiter und irgendwie musst du da auf eine gewisse Summe kommen, um den Leuten ihr Gehalt zu bezahlen, und zwar für jede einzelne Vorstellung. Und ich bin nicht sicher, ob da genug zusammenkommen würde oder ob die da nicht dann relativ schnell die Türen zusperren müssten. So gern ich das hätte, dass sowas so funktionieren würde, ich glaube nicht, dass das geht. Im Internet, wo die Vertriebskosten von irgendwas relativ bei null sind, kannst du sowas bringen und einige Leute, du hast einen gewissen Prozentsatz von Leuten, die sagen, oh geil, 50 Cent, gehe ich angucken und vielleicht ziehst du dann sogar Mengen davon an. Das kann dir bei so einem, wir verkaufen unser Spiel übers Internet-Ding, mehr oder weniger egal sein, ob du davon 10 oder 100 anziehst, solange ein paar kommen, die sagen, ich finde das gut, ich gebe dir da 20 Euro für, weil ich habe da viel Spaß mit gehabt. Ich glaube nicht, dass das Kino läuft.
Dieses
Humble Bumble
könnte man es auch mal nennen, ja,
das ist eine gute Idee. Das zahlst du vorher. Nämlich so, also das wäre, glaube ich, bei mir das Problem, wenn ich aus dem Kino rausgehen will, möchte ich mich nicht noch in die Schlange an die Kasse stellen.
Also gut, aber wenn das so wäre, dass du quasi in den Hut wirfst oder sowas. Ja.
Also wir machen das ja bei uns, wenn wir in der Pinken Bar Konzert hatten, ist es ja im Grunde auch so. Das kostet alles nichts. Natürlich, die Musiker halten da mal einen Hut hin. Und insofern ist es im Grunde auch ein Pay What You Want. Und da funktioniert es, aber das ist halt so eine...
Aber es funktioniert mal besser und mal weniger gut. Und also ehrlich gesagt, ich komme nach den Pinke Bar Konzerten eher zum Ergebnis, dass es eher nicht funktioniert. Auch wenn es so im Einzelfall dann schon sich so rechnet und so. Aber wir haben ja dann irgendwie auch nur alle 7 Monate mal ein Konzert und das ist dann schon ein ziemliches Spezialevent und sowas. Und wenn wir da nur so gerade so vielleicht ein bisschen was gut machen und so, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das irgendwie funktioniert, wenn das eine reguläre Einrichtung ist oder sowas. Also ja. Ich meine, vielleicht für einen bestimmten Film was ganz Spezielles oder sowas. Wenn du sagst, ist eher auch so, hat so einen Eventcharakter, dass das dann mal funktionieren könnte, kann ich mir schon vorstellen.
Also es gibt so Untersuchungen auch, also Experimente hat es wohl mal gegeben, dass wenn man Leuten überlässt zu wählen, was sie zahlen, dass sie dann mehr bezahlen, als man normalerweise als Preis setzen würde. Aber ich glaube, das sind immer so, das funktioniert in gewissen Soziotopen mit gewissen Zielgruppen. Genau. So, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich sag mal so in Richtung Bildungsbürgertum, da wo Leute eher mal reflektieren darüber, was hat das vielleicht für einen Wert, was hat da jemand an Arbeit reingesteckt und wie muss ich das unterstützen, funktioniert es vielleicht eher als in anderen Schichten.
Und gleichzeitig habe ich aber auch die Befürchtung, dass das fürs Programm, wenn man sagen würde, so ein ganzes Kino würde so arbeiten, das würde nicht unseren Wünschen für die Programmgestaltung entsprechen, glaube ich. Weil nämlich es ja doch so ist, dass viele Filme, die ich mir anschaue, irgendwann dann mit nur 4 anderen Leuten im Raum und so, die würden nicht gezeigt werden, weil vollkommen klar ist, dass also wenn du darauf angewiesen bist, dass jeder der Anwesenden 80 Euro in den Hut wirft oder so, man würde dann nicht ich glaube nicht, dass man dann so querfinanzieren würde wie jetzt, weil man doch viel stärker darauf achten müsste, dass die Leute die Filme sich irgendwie finanzieren. Also da glaube ich nicht dran.
Das ist schon richtig, das würde halt bedeuten, dass bei den Filmen
sagen wir mal, wenn jetzt ein Iron Man 4 anläuft, dass dann halt aber auch eine Menge Leute reingehen, die dann sagen, oh, 2 Euro. So. Ja, ja, dann könnte man, hätte man nichts mehr zum Querfinanzieren.
Ja, eben. Ja.
So werden halt die Leute halt gezwungen, für ihren Iron Man 13 Euro auszugeben in 3D und Überlänge, genau. Und hast
und
du nicht gesehen.
Und dann kann der Kinobesitzer sagen, okay,
zeige ich halt auch mal irgendwie
für 5 Leute,
genau,
irgendwas.
Ja,
ja. Ja, und ganz abgesehen davon verdient dann ein Kino, was ja quasi nur den nur in Anführungsstrichen den Abspielraum zur Verfügung stellt, irgendwie Geld daran, dass jemand gute Filme macht. Bei dem Pinkel Park Konzert oder so, da ist es ja so, dass die Musiker, die sich da hinsetzen und Musik machen, das Geld kriegen. Und wir, die wir Cocktails machen.
Ja, gut,
das könntest du
ja.
Also, das ist so.
Das könntest du ja irgendwie regeln, dass du da einen Verteilerschlüssel machst, der irgendwo kappt oder so, dann sagt, was weiß ich, das Kino kriegt
ja, aber
das und das.
Dein Erlebnis gestern Abend, Aster Film Lounge. Du sagst,
hätte ich jetzt
okay,
den Film der Gravity, mitgestraft quasi.
Der Gravity-Film ist mir 8 Euro wert, weil du sagst, okay, hat mir gut gefallen, 8 Euro, 8 Punkte, wie auch immer. Und der Verteilerschlüssel gibt dann halt 20%, 30%, 40% dem Kino. Und du sagst aber, 4 Euro oder 3 Euro für das Kino ist es nicht wert, weil die kriegen ja nicht mehr 3D hin und man kriegen nicht mehr die Klos sauber.
Sauber war es, gab noch keine Handtücher.
Ja, oder keine Handtücher. Also, aber
ja, ist schon richtig. Ja,
da bezahlst du halt, das ist ganz komisch, was du da wirklich bezahlst.
Ja, ja, so habe ich halt 18 Euro Eintritt bezahlt. Also schon
krass.
Bam.
Und ja, also und mein Gefühl ist eben, dass beim Pinke Bar Konzert so unsere Präsenz mal zahlenmäßig auf die anwesenden Gäste gerechnet, ist natürlich dann auch ziemlich erdrückend. Wir sind irgendwie 4 zu 5 da oder so und dann sind irgendwie 25 Gäste da und die Musiker sehen im Zweifelsfall auch hungrig aus und so. Und da ist natürlich der moralische Druck am Schluss ein bisschen was reinzufinden, ist schon ziemlich hoch.
Ja.
Und trotzdem ist es jetzt nicht so, also ich finde schon, dass die Leute das okay gemacht haben in der Vergangenheit, aber es ist jetzt nicht eine überwältigende Geldflut. Und jetzt überleg dir mal, rechne die weg, die Leute, die du persönlich kennst, die du unterstützen willst, die in ziemlich großer Zahl da sind, die dich freundlich am Ausgang mit persönlicher Umarmung verabschieden und sowas. Rechne das alles weg und dann hoffe, dass es sich immer noch rechnet. Ich glaube,
das ist so das Modell. Es ist so das Modell Klofrau. Ich weiß nicht, was die verdienen, wenn der Klomann da sein Tellerchen aufstellt. Man weiß es ja nicht, wie die so rauskommen. Vermutlich nicht besonders gut. Also denke ich mir so, kann ich mir nicht vorstellen, dass die so gut verdienen. Man sagt ja manchmal, dass so Leute, die auf der Straße einen Hut aufstellen, Straßenmusiker, dass manche von denen richtig gut Geld verdienen. Bei vielen kann ich es mir auch nicht vorstellen. Wenn du an der Hauptwache manchmal die Panflötenband aus Argentinien siehst, wo dann wirklich 100 Leute im Kreis stehen und denen zuhören, kann ich mir vorstellen, dass der Hut ganz gut am Ende vielleicht trägt. Aber bei manchen, die so an der Ecke stehen mit ihrer Gitarre da, es ist halt so, das Modell, weiß ich nicht, ob das so für alles zündet.
Also ich finde ehrlich gesagt auch, dass es nicht fairer ist, das System. Weil wenn du überlegst, dass eben alle möglichen an diesem Produkt beteiligt sind, nicht nur natürlich der Film, sondern eben auch die ihn dir zeigen, aber auch die Künstler hinter dem Film und so, dass du dir als Rezipient herausnimmst, nur zu bezahlen, wenn du es dann auch gut fandst. Ich finde das nicht fairer, ehrlich gesagt. Weil es ist eben so, in einer Welt, in der wir wollen, dass Kunst entsteht und Künstler arbeiten, können wir, finde ich, es nicht gut, ein Bezahlungssystem anzuschaffen, in dem wir für die Kunst nur bezahlen, wenn sie uns erfreut hat und so. Es muss für Künstler oder Kulturschaffende immer auch die Möglichkeit geben, dass sie uns diesmal nicht erreicht haben und dass es trotzdem ein System gibt, was sie in gewisser Weise eine Chance gibt, beim nächsten Mal auch noch noch was abzuliefern.
Beim nächsten Mal auch
so.
Noch am Leben zu sein, weil sie vorher noch was zu essen kaufen konnten.
Ja.
Da gehe ich mit dir mit.
Und vor allen Dingen, manchmal ist es ja auch so, dass im speziellen Fall jetzt für einen Film, man aus dem Film rausgeht und denkt, was ein Schrott. Und dann irgendwie 3 Tage später, wenn wir Podcast aufnehmen und man noch 2-mal drüber nachgedacht hat, denkt man so, das
geht man zurück und sagt, ich gebe doch noch 5 Euro ab.
Ja, nee, aber das ist halt Quatsch. Also dann gibt's halt nur so Filme, die direkt funktionieren.
Ja. Und man sieht auch im Internet, was ich am Anfang ansprach, diese Computerspiele-Bundles oder so, da gibt's jetzt auch schon Bestrebungen, diese Systeme ein bisschen zu verändern. Also ich hatte da neulich mal irgendwie eins gesehen, ich habe es dann nicht gekauft, aber da ging's irgendwie so, du bekommst so 4 Spiele oder Anzahl X Spiele, wenn du irgendwas zahlst. Wenn du aber überm Durchschnitt der bisher Zahlen liegst, kriegst du noch 2 Spiele extra drauf. Also so ein
aber du weißt nicht, was der Durchschnitt ist. Das ist der Trick.
Aha.
Das heißt also, du gehst dann hin und denkst dir, naja, was bezahlen die anderen wohl alle so? Und die werden vielleicht alle so 10 Euro geben, dann gebe ich mal 12. Oder, ach, vielleicht sind die schon, und je länger es dauert, ja, je mehr sich diese, dann ist es, dann wird daraus, wieder ein Spiel.
Ein Wettbewerb.
Und durch mehr Zahlen erhöhst du natürlich deine Chance, dass du über dem Durchschnitt liegst, den du nicht kennst. Und also, schon die Idee, dass sich Leute sowas ausdenken und an diesem Modell rumtweaken, lässt mich vermuten, dass deren Versuche in der Vergangenheit vielleicht auch nicht so wahnsinnig erfolgreich waren.
Und dass eben immer mal irgendwelche weltberühmten Bands ihr neues Album irgendwie so zugänglich machen und das total funktioniert, ist kein Argument für irgendwas. Also tut mir leid. Nur weil irgendwelche Stars es schaffen, ihr Produkt so zu verkaufen, auch bei Büchern oder so, das heißt nicht, dass das System irgendwie an sich funktioniert. Also
was ich schön finde, sind solche Modelle wie Louis C.K. das jetzt mit seinen Produkten immer macht, dass der Typ einfach sagt, ich schneide da alle Mittelmänner raus. Klar kann er sich leisten, weil er die Möglichkeiten dazu hat und haut seine Videos dann ohne jeglichen Kopierschutz oder irgendwas auf seine Homepage und sagt, pass auf, du kannst das runterladen für 5 Euro oder 5 Dollar in dem Fall. Und theoretisch könnte der erste Käufer, der da kommt, das Ding nehmen und könnte das in die nächstbeste Tauschbörse knallen und die ganze Welt hätte das.
Ja.
Was wahrscheinlich auch passiert, aber zumindest finden sich dann genügend ehrliche Käufer, die sagen, nee, die 5 Euro, die gönne ich ihm schon. Aber er stellt es halt nicht rein und sagt, pay what you want, ja, und dann kommen halt Leute und zahlen 20 Cent, sondern es sind halt 5 Dollar. Die musst du dann geben und die habe ich bisher auch immer gegeben und habe das Video mir dann angeschaut. Und das ist dann halt schön, weil du kriegst es so richtig ohne Nervfaktor. Du kriegst es in HD, in SD, in Handyqualität, als Musik-CD, als Hörbuch, als alles. Du kriegst halt einfach so the whole package, nimm, lad dir runter, was du brauchst und mach damit, was du willst.
Danke, dass du uns unterstützt.
Genau.
Ja. Eine andere Variante haben wir jetzt alle unterstützt und warten sehnsüchtig, dass es soweit ist.
Ja.
Die Kickstarter-Kampagne von Veronica Mars.
Ja.
Ist ja auch quasi, zahle vorher, was du möchtest, damit dieses Produkt hergestellt wird.
Ja.
Und das natürlich viel früher bezahlen. Aber da war es halt auch die Möglichkeit so, ja, okay, dann.
Ja, also ich mag Kickstarter auch sehr, aber die Kritik daran, die man jetzt hin und wieder hört, kann ich auch verstehen. Es ist halt so, früher hast du jemanden gefunden, der für dich eine Marktanalyse gemacht hat oder du hast die selber gemacht, hast quasi selber rausgefunden, gibt es einen Markt für das Produkt, was ich plane zu machen. Und wenn es dafür einen Markt gibt, dann gibt es in der Regel auch einen Geldgeber. Und jetzt ist es so, du lagerst das quasi direkt aus und sagst, Leute, macht eure Market Research mal selber, indem ihr hier Geld in den Hut werft.
Und es
sind auch schon ein paar Kickstarter-Kampagnen jämmerlich vor den.
Ja,
vor
aber genau geknallt. Das ist der Punkt. Man macht das jetzt nicht so, weil das funktioniert einfach nicht immer. Und ich meine, es stimmt, dass diese Marktanalyse hat bei Veronica Mars in der Vergangenheit ergeben, es gibt keinen Markt dafür. Deswegen wurde der Film nicht gemacht. Und also ich muss sagen, ich habe diese Debatte um Veronica Mars und so, habe ich total satt, weil natürlich ist es so, dass man mit solchen Instrumenten wie Kickstarter immer viele Dinge machen kann, die irgendwie problematisch sind und so. Und dass es da eben immer die Möglichkeit gibt, dass die Leute, die eigentlich dafür zahlen sollen, sondern eben jemand schon zur Kasse gebeten wird, bevor irgendwas klar ist und so. Ja, okay, da kann man alles Mögliche drüber sagen. Aber das kommt ja immer darauf an, von welcher Seite du das bewertest. Ob du das bewertest als quasi ein System, das so und so funktionieren soll mit diesen und jenen moralischen Implikationen oder ob dich nur interessiert, dieser konkrete Film, wäre der gemacht worden? Nein, wäre er nicht. Ich will, dass er gemacht wird und jetzt freue ich mich doch bitteschön drüber, dass er gemacht wird. Deswegen, ich habe echt keine Lust mehr, mit Leuten drüber zu diskutieren, ob das jetzt moralisch falsch ist, dass das so gemacht
das
wurde.
Problem, also, darum geht es nicht. Das Problem ist eher, was passiert beispielsweise, wenn dieses Projekt wie 100 Millionen andere Projekte auch derbe over budget geht. Was passiert dann? Wo kommt das Geld her?
Oder
fällt das dann einfach hinten in sich zusammen und du stehst da und hast 20 Euro gegeben und nichts bekommen?
Ja.
Und das würde dir halt nicht passieren, wenn du am Ende für ein fertiges Produkt ins Kino gehst.
Ja, aber Problem ist, dieses fertige Produkt gäbe es nicht im Kino zu sehen, wenn das nicht so.
Ist auch noch nicht klar, ob es das jemals geben wird.
Ja.
Im Zweifel bist du 20 Euro los. Jetzt wird hier noch mit Drohnen geflogen. Jetzt geht's los.
Der ist doch gestern bei South by Southwest angelaufen.
Ja, okay, das weiß ich, da bin ich jetzt nicht tief genug drin, aber es gibt solche Projekte, die dann irgendwie.
Bam!
Ist die gerade abgestürzt, die Drohne?
Ja, die gerade.
Naja, wie auch immer. Also ich bin jedenfalls, was dieses Pay What You Want System angeht, in einer besseren Welt würde das bestimmt toll funktionieren. Aber ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Und ich glaube eben auch nicht notwendigerweise, dass es das gerechtere System ist. Also
nee.
Und das, ja. Also mir ist nicht ganz klar, außer in der perfekten Welt, wer davon unendlich profitieren würde. Außer denen, die nichts zahlen wollen, vielleicht. Aber
ah. Okay, hätten wir das
geklärt.
Naja, vielleicht nicht geklärt, aber bearbeitet.
Ja, also gut, jetzt natürlich kann es sein, dass ihr das ganz anders seht. Sowieso, wenn ihr Pay What You Want gegenüber aufgeschlossen seid, dann hätten wir einen Tipp oder vielleicht sogar zwei Tipps für euch in näherer Zukunft. Nämlich?
Zwei finale Tipps.
Ja.
Es gibt die letzten beiden Konzerte in der Pinken Bar. Danach wird die Pinken Bar aufgelöst und dann gibt's sie nicht mehr.
Richtig.
Dann ist Schluss. Also wenn ihr mal mit dem Sneakpot Cocktail Podcast mit uns so ein Konzert beiwohnen wollt, Cocktails trinken wollt von uns und das mal, die Pinke Bar mal erleben wollt, dann notiert euch den 29. März. Da spielt Björn, das ist der Musiker von unserer Anfangsmusik.
Unser Hausmusiker.
Haus und Hof, Hof und Haus. Und im April.
Ja, wir verhandeln gerade mit den Pinke Bar Konzert Künstlern der ersten Stunde, Ben Schade und Pele Caster, für einen Termin im April. Ganz ist es noch nicht raus, aber die Zeichen sehen positiv aus im Moment und wir hoffen, wir bekommen das hin. Also ihr habt wahrscheinlich noch zwei Möglichkeiten, in der Pinken Bar mit dabei zu sein, danach nie wieder.
Richtig,
das war's dann. Denn also
Pinke Bar no more will tot sein.
Genau. Also entweder könnt ihr jetzt sofort euch für den 29. bewerben oder das könnt ihr sowieso auf jeden Fall
tun. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Also Björn-Konzerte ist immer,
genau,
immer wieder eine
es
Freude.
Es gibt natürlich wieder auch schöne Cocktails
und wir DJ
sind
Bobo.
Auch da und DJ Bobo. und ja, und das zweite Möglichkeit, wie gesagt, im April. Dazu hört ihr bald mehr.
Genau. So, und ich klinge mich jetzt aus. Wobei
ja,
ich
denke, das war's.
Alle fertig.
Muss jetzt dringend ins Stadion.
Wir müssen jetzt dringend in den sonnigen Sonntag.
Ich gehe jetzt zurück in meine Werkstatt und werde noch ein bisschen feilen und schrauben und fräsen.
Ist doch der perfekte Tag dafür.
Ja.
Kannst du die Werkstatt irgendwie auf den Hof verlagern oder so?
Nee.
Ja.
Das geht nicht. Vielleicht gehe ich das ölen, dann könnte ich es draußen machen.
Am Bonner Hang heißt es jetzt Berger Straße versus Reeperbahn. FSV gegen St. Pauli.
Oh.
Ja.
Aber nicht, dass du hier wieder anfängst, die Leute zu verprügeln.
Nein, die sind alle ganz friedlich.
Ja,
die
ja.
Frankfurter Fans sind so ziemlich die harmlosesten von allen. Was mich bei St. Pauli, die sind, glaube ich, die sehen nur böse aus. Die sind, glaube ich, auch ganz nett.
Ja. Das sind doch inzwischen auch nur noch Yuppies.
Nee, ich glaube, es sind so,
so modern
so
geworden.
Altpunker.
Nee.
Nee, okay.
Also wir kennen zumindest mal einen Yuppie, der ein Fan ist. Naja. Naja.
Gut.
Ja, wir wünschen euch eine sehr schöne Woche und sprechen uns wieder nächste Woche.
Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.
Und, wo bleibt das Klingeln? Sehr gut. Well done. Well done, sir.